Moin zusammen. Wisst ihr noch das letzte Mal, wie ich hier rauf und runter geeiert bin, als ich da war? Es geht schon etwas besser. Ich habe jetzt inzwischen eine neue Hüfte und ich übe noch, ich bin im Aufbautraining. Aber es geht voran. Wie geht's euch, liebe Schwestern und Brüder? Ist das nicht eine unpassende Frage, was kommt auf uns zu? Uns geht's wirklich gut. Wir haben keinen Grund zu klagen. Ne? Ich höre, aus euren Köpfen kommt das ein oder andere, eigentlich haben wir keinen Grund zu klagen. Es geht uns gut. Aber, man kann ja den Gartenzaun nicht so allzu eng ziehen um sich rum und sagen, bei mir ist ja alles in Ordnung. Wir merken, die Probleme der Welt sind doch sehr drängend. Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Wo andere sagen, da geht nichts mehr, da sage ich, ach komm, lass mal gucken, ob wir schon am Ende sind. Und hin und wieder tut sich dann doch die eine oder andere Möglichkeit noch auf. Wir sind gestern umgezogen, aber unsere Wohnung ist noch ein Rohbau. Ja, aber wir haben alles untergestellt, wir haben ein Dach über dem Kopf, ich habe sogar im eigenen Bett geschlafen. Okay, es ist ein Behelf, aber es wird auch wieder anders werden. Nur gesamtgesellschaftlich, global unsere Welt betrachtend, verstärkt sich doch vielleicht zunehmend das Gefühl, wir sind auf dem absteigenden Ast. Tut mir leid für euch jungen Leute, wenn ich das so sage. Es ist auch kein Alterspessimismus, aber der Jürgen hat es in seiner Einleitung deutlich gemacht, bei allem Optimismus, diese Erde ist endlich. Unser Leben ist endlich. Und da können wir dran rütteln und überlegen und tun und machen, was wir wollen. An diesem Grundsatz werden wir nichts ändern. Und ich weiß nicht, ob sich nicht vielleicht bei dem einen oder bei der anderen die ein oder andere Sorgenfalte schon langsam eingeschlichen hat. Und die Frage ist ja, was wird denn aus uns? Habt ihr die Bilder gesehen von diesem fürchterlichen Feuer auf Hawaii? Ich habe gerade eben noch in Nachrichten gehört, es nähert sich jetzt langsam den 90 Toten, aber die sagen, das ist noch nicht das Letzte. Wir haben noch nicht alle Vermissten gefunden. Und wir sind noch nicht durch alle abgebrannten Häuser. Das Feuer kam so rasant, so schnell, dass die Menschen sich nicht retten konnten. Habt ihr die Bilder von der Flut in Österreich vor Augen? Eine massiv gebaute Brücke wird durch die Wassermassen und was sie mitbringen einfach weggerissen. Man steht ohnmächtig davor und weiß nicht, was man tun soll. Also hoffentlich nicht davor, sondern daneben, sonst ist man mit betroffen. Dieser wahnsinnige Krieg in der Ukraine, im Südsudan, eines der ärmsten Länder der Welt, fliehen die Menschen vor gierigen Machthabern in den Tschad, ins ärmste Land der Welt überhaupt. Die Armen müssen die ziemlich Armen auch noch mit durchbringen. Ja, wie soll das denn noch gehen? Sorgen über Sorgen. Wir sind noch so ein bisschen auf der Insel der Glückseligen, aber das Ahrtal mahnt, das ist gerade ein Jahr her, da haben wir gesehen, was ganz schnell bei uns passieren kann. Und Anfang der 2000er habe ich die Autos durchs Aggertal oben im Oberbergischen Kreis schwimmen sehen. Da hatten wir eine ähnliche Flut gehabt. Das kann heute oder morgen hier auch sein. Und ich bin froh, dass wir jetzt ausgezogen sind. Dienstag ist Hausübergabe. Wir hatten dicke Eichen auf dem Grundstück neben dem Haus stehen und jetzt bei den Wetterfronten, die haben sich schon mächtig gebogen. Ich war froh, dass bis jetzt noch keiner aufs Haus geflogen ist. Kann schnell passieren. Dienstag bin ich die Sorge los. Was kommt? Gibt es denn irgendwo noch so einen Ansatzpunkt für einen Lichtblick oder läuft das unabwendbar auf dieses Ende zu? Der Jürgen hat in seiner Einleitung deutlich gemacht, ja, es läuft auf dieses Ende zu. Die Erde wird vergehen. Aber ob jetzt schon in dieser, in der nächsten oder in der übernächsten Generation, das kann keiner sagen. Das Christentum ist noch ganz frisch gewesen, keine 30 Jahre alt. Und die haben am Anfang erlebt und der Herr tat täglich hinzu. Da war Aufbruchstimmung und dann hat es die Machthaber des Römischen Reiches geärgert, was da in ihrem Staat passiert und sie haben die Christen verfolgt. Und in der Steinigung des Stephanus findet das einen ersten Höhepunkt der Christenverfolgung damals in Jerusalem. Und einem, der davon auch betroffen war, der Johannes, er ist wegen seines Glaubens gefangen gesetzt worden und in die Verbannung auf Patmos geschickt worden, weg von seinen Geschwistern, weg aus seiner Heimat, weg von dem alles, was ihm lieb und wert war, saß er da alleine und hat sich gefragt, was soll denn noch werden? Wo soll das denn noch hinführen? Hörte von Christenverfolgung hier und da, wie die Geschwister nur so reihenweise umgebracht worden sind. Und Jürgen hat es uns eben vorgelesen, da hat uns Jesus darauf vorbereitet. Da hat er gesagt, das wird so sein. Kriegsgeschrei, Erdbeben, Katastrophen. Sie werden euch überantworten, den Gerichten. Da sitzen sie mitten unter euch, die euch anzeigen werden wegen eures Glaubens. Müsst ihr euch keinen Kopf machen. Aber was hat Jesus gesagt? Schaut nicht da drauf, das ist nicht das Ende. Aber worauf sollen wir denn schauen? Und da hat Gott seine Gnade und seine Barmherzigkeit mal wieder neu gezeigt. In Offenbarung 5 dürfen wir lesen, der Johannes, der so bedrängt war in der Verbannung, der darf mal einen Blick durch den Vorhang tun. Und ich lese mal, was Gott ihm zeigt und antwortet auf die Frage, was soll denn noch werden? Und ich sah in der rechten Hand des, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben inwendig und auswendig versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief aus mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel aufzubrechen? Und niemand im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, dass niemand erfunden ward, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Das ist der erste Blick, den Johannes tut. Ihr müsst euch das mal überlegen. Gottes Thronsaal, also diese Pracht kann man gar nicht beschreiben. Und Gott selbst in der Mitte auf dem Thron und um ihn herum sein weiser Rat, die ganze Herrlichkeit und Fülle Gottes, in die schaut er hinein. Und da ist dieses Buch mit den 7 Siegeln, das sieht auch der Johannes. Und anstatt zu jauchzen und laut Halleluja zu singen, fängt er an zu weinen darüber, dass niemand das Buch auftun kann. Was hat es damit auf sich? Mit diesem Buch, das er da sieht, das ist damals gute alte römische Tradition. Dokumente und Verträge, die wurden versiegelt. Und damit man wusste, was drinsteht, hat man außen draufgeschrieben, was der Inhalt der Geschichte war. Deswegen eine Rolle, die innen und außen beschrieben war. 7 Siegel. 7, die Zahl der Vollzahl, heißt, hier ist deutlich, das ist ein außerordentlich wichtiges Dokument. Und dass Johannes da so rüber erschreckt, macht deutlich, in diesem Dokument ist das Schicksal der Menschheit beschrieben. Und wenn jetzt die Frage ist, wer kann das Buch denn auftun, wer darf die Siegel brechen, wer hat die Vollmacht, das zu tun und keiner ist da, dann bedeutet das für Johannes, es geht nur endlos so weiter. All das Leid, die Not und all die Bedrängnis und Bedrückung in dieser Welt. Und ich verstehe den Johannes gut, dass er darüber nur weinen kann. Guckt euch diesen Irrsinn an in unserer Welt, in unseren Tagen, aber auch zurück in die Geschichte, was alles Menschen sich untereinander angetan haben, Da kann man nur verzweifeln, wenn man zu dem Eindruck kommt, ja, hört das denn niemals auf? Dass der Johannes so erschrocken ist, das verstehe ich gut, aber damit ist die Geschichte ja noch nicht zu Ende. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der da ist vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Siegel. Da wird dem Johannes zugesprochen, es gibt einen, der darf das Buch auftun. Und liebe Schwestern und Brüder, es geht nicht nur um das globale Leid in dieser Welt, das Menschen sich gegenseitig antun. In diesem Buch ist auch alles festgehalten und aufgeschrieben, bis in das kleine, das schuldhafte Versagen meines Lebens, deines Lebens hinein. Wir sind so schnell dabei, auf die anderen zu zeigen und sagen, guck mal, wie die sind. Was der macht, ja, da gibt es viel zu sagen. Ja, aber es gibt auch viel über mein Leben zu sagen. Die sogenannte Notlüge, wo ich mich rausrede und vielleicht darüber den anderen das Leben beschwerlich mache. Das Hinterherreden, das Maul zerreißen über andere, weil es gerade so schön ist und der andere so nervig ist. Ich weiß es nicht, was soll ich nennen? Ihr kennt euch selbst am besten. Auch all diese Schuld ist mit aufgeführt in diesem Buch. Unangenehmer Gedanke, ja, aber das Gute an diesem Gedanken ist, bei Gott geht kein Unrecht verloren. Wir bewerten groß und klein, schlimmes und weniger schlimmes Unrecht. Das tut Gott nicht. Gott kennt Recht und Gott kennt Unrecht. Aber was ist das für eine Zuversicht zu wissen, kein Gauner dieser Welt geht straflos davon. Alles ist festgehalten, aufgeschrieben, es ist nichts übersehen. Ja, im Blick auf mein eigenes Leben ist es mir dann auch schon mal mulmig, aber wartet aufs Ende. Es kommt noch was wegen dem mulmig. Aber zu Recht ist es mir mulmig. Ich bin nicht perfekt, ich bin nicht fehlerlos. Ich versuche oft genug auch nur meine eigene Haut zu retten. Und dann ist die Zusage, da ist einer. Und jetzt gucken wir uns mal an, Löwe, der König der Tiere. Power, Energie, Kraft. Mit dem legt sich so schnell keiner an und dem sind in der Regel alle unterlegen. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten stand ein Lamm. Wie wenn es erwürgt wäre, man müsste besser übersagen, wie wenn es geschlachtet ist. Man sah das Schächtmal am Hals dieses Lammes und hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes gesandt in alle Lande. Es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand des, der auf dem Thron saß. Und da es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeglicher hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied und sprachen, du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist erwürgt und hast mit dem Blut für Gott erkauft Menschen aus allen Geschlechtern und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her und ihrer Zahl war viel tausendmal tausend und sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das würdig ist, das erwürgt ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Ehre und Weisheit und Stärke und Preis und Lob. Und alle Kreatur, die im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und im Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Dieses Lamm, das ist Jesus. Der ist würdig, das Schicksal der Menschheit, dein Schicksal zum Ende zu führen. Und ihm wird zugesagt, er ist der, der Gott dem Vater aus allen Ländern, allen Zeiten, allen Nationen, Menschen herzugebracht hat zu seinem großen Volk. Und das ist eine wunderbare Perspektive. Hier wird nämlich deutlich, dass Gott das Heft des Handelns nicht aus der Hand gegeben hat. Gott hatte einen Plan und damit ein Ziel, als er die Welt und die Menschen geschaffen hat. Gott hat einen Plan und ein Ziel, indem er dir das Leben geschenkt hat, uns das Leben geschenkt hat. Und davon rückt er nicht ab, davon lässt er sich nicht abbringen, egal wie wir uns als Menschen, egal wie ich mich als einzelner Mensch gebärde. Gott räumt mir alle Freiheit ein, mich zu entscheiden und zu verhalten. Aber eins tut er nicht, er lässt mich nicht los. Und angesichts dessen, was alles passieren kann, weltweit, angesichts dessen, was einem Menschenleben widerfahren kann, ist das eine unglaubliche Botschaft, zu wissen, mein Leben führt hinein in Gottes Herrlichkeit, mein Leben führt hinein in Gottes Reich. Liebe Schwestern und Brüder, ich mache euch Mut, an dieser Stelle das nochmal in aller Ruhe zu durchdenken, angesichts dessen, was euch und euer Leben ausmacht. Was kann das, was Gott uns hier in Jesus schenkt, ersetzen? Haben wir wirklich eine Alternative zu dem, was Gott uns anbietet für unser Leben, so bedroht, wie es in dieser Welt auch und in dieser Weltzeit ist? Auch in dieser Begrenztheit, dass wir irgendwann sterben müssen und gegen den Tod absolut nichts machen können. Zu hoffen, dass man einfach nur einschläft und nicht viel mitkriegt vom Sterben, ist eine ziemlich schmale Hoffnung. Sterben ist nicht schön, egal wie es passiert. Es gehört aber zu unserem Leben. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, das ist nicht das Ende. Gott hat mehr für dich und Gott hat mehr für mich. Und der Garant dazu ist Jesus. Indem er auf die Welt gekommen ist und seinen Weg gegangen ist, wie er ihn gegangen ist, bis hinein in die Verspottung, bis hinein in das Leiden, bis hinauf ans Kreuz von Golgatha. Das ist die Garantie dafür, dass wir wissen dürfen, unser Leben hat eine Perspektive. Ich habe eins vergessen, nämlich die Auferstehung. Das Kreuz und alles, was dem vorausgegangen wäre, ist, wäre nichts wert, wenn Gott Jesus nicht von den Toten auferweckt hätte. Aber weil Jesus lebt und weil er auferstanden ist, deswegen hat er die Macht, über alles und allem zu entscheiden, was in dieser Welt- und Menschheitsgeschichte passiert. Deswegen ist er derjenige, der würdig ist, das Buch zu öffnen und das Schicksal dieser Menschheit und dieser Welt zum Ende zu führen. Und am Anfang war das Ende gesetzt, nämlich Gottes Herrlichkeit. Und ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist die Zusage. Und die Qualität dieses neuen Himmels und der Erde ist, dass sie niemals vergehen wird, im Gegensatz zu dieser Welt, in der wir heute leben. Liebe Schwestern und Brüder, an der Stelle mache ich uns Mut. Offen dazu sagt Jesus ja auch, seht hin, guckt es euch an. Offen zu schauen, was in dieser Welt passiert. Aber sich nicht beeindrucken zu lassen von dem, was da passiert, sondern das zu tun, wozu uns Jesus berufen und befreit hat, nämlich Zeugen seiner Macht zu sein, dass er Leben vom Tod erretten kann, dass er Vergebung der Schuld zusprechen kann. Und deswegen kann ich auch ehrlich auf mein Leben schauen, jetzt bin ich da, ne? Das ist der nächste Punkt. Ja, ich bin Sünder, Ja, ich sündige. Ich gehe nicht schuldlos durchs Leben. Aber ja, die Vergebung Jesu gilt mir. Nicht, weil ich irgendwas Besonderes gemacht hätte oder wo auch immer. Allein aus Gnade, allein aus Liebe schenkt mir Jesus das, weil er weiß, ohne das geht es nicht. Ich brauche das. Allein aus Liebe und Gnade erlebst du Vergebung. Vergib dir Jesus alles deine Schuld. Und guck mal, Gott hat so ein weites Herz, dass er noch nicht mal fragt, war das jetzt bewusst oder unbewusst? Merkt er, das sind so diese Brücken, wo wir, ja, ich habe es eigentlich gar nicht gewusst, wenn ich es doch gewusst hätte. Wie oft gehen wir ganz bewusst auch in Schuld rein? Fragt Jesus nicht, sagt, ist vergeben. Das bist du mir wert. So habe ich dich lieb. Und ich will nicht, dass du unter das Räderwerk dieser Weltgeschichte kommst, sondern ich will dich in meiner Herrlichkeit und Ewigkeit haben. Deswegen hat Jesus gelebt, was er gelebt hat, und deswegen schenkt uns Jesus diese Vergebung jeden Tag neu. Jetzt würde ich mal sagen, kein Aufruf zur Euphorie. Juhu, es wird alles nur besser. Ja, es wird besser in der Ewigkeit. Aber bis dahin haben wir vielleicht noch eine Strecke zu gehen. Der eine mehr, der andere weniger. Was heißt das? Was ziehen wir daraus für eine Konsequenz? Ziehen wir uns jetzt als Christen zurück und warten, bis Jesus wiederkommt und beten uns die Finger wund, dass er es nicht so schlimm kommen lässt und dass er doch bald kommen sollte? Und was weiß ich, was uns alles noch einfällt? Nein, Jesus sagt, geht mitten hinein in diese Welt, so wie ihr sie wahrnehmt und lebt das, wozu ich euch beauftragt habe, Frieden und Gerechtigkeit. Lasst euch nicht beeindrucken durch die Ungerechtigkeit unserer Zeit und einzelner Menschen. Lebt das Recht, das Gott uns gegeben hat. Merkt er, Frieden und Gerechtigkeit, oh, jetzt wird er politisch. Hat überhaupt nichts mit den Parteien zu tun. Entdeckt ihr, welchen Fehler wir als Christen gemacht haben? Wir haben es den Politikern überlassen, unsere ureigenen christlichen Werte zu vertreten. Die treten jetzt ein für Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Das hat Gott von Anfang an uns aufgetragen, bebaut und bewahrt. Lebt den Frieden mit euren Nachbarn, Freunden im Familienkreis. Sorgt für Gerechtigkeit, wo ihr die Möglichkeit habt, dass den Armen und den Unrecht zufährt, dass sie Gerechtigkeit erleben. Wir haben Möglichkeiten dazu, und das ist nicht ein politisches Programm, sondern das ist der Auftrag Jesu Christi. Mischt uns ein, lasst uns einmischen in die Gesellschaft, in der wir leben und als Christen die Liebe hineintragen, die Gott uns ins Herz geschenkt hat. Lasst uns nicht außen vorstehen und gucken, wie alles den Bach runtergeht. Es ist egal, was passiert, aber indem wir Frieden bringen, Liebe üben und für Gerechtigkeit eintreten, öffnen wir vielleicht den Weg in die Ewigkeit für den einen oder anderen. Sind wir Zeugen dieses kommenden Friedensreich Gottes. Und dazu sind wir berufen in einer Welt, die in der Tat vergeht. Aber mich freut immer wieder das Lied, ab und zu höre ich mir es nochmal an, The Gospel Train is Coming. Also, der Zug des Evangeliums kommt. Und der Zug des Evangeliums fährt durch die Zeit, auch durch unsere Zeit. Und der Schaffner Jesus Christus, der ruft, get on board, little children, get on board. Steigt ein, kleine Kinder, natürlich auch Alte und Erwachsene. Kommt, steigt in den Zug. Es ist genug Raum für noch alle da. The gospel train is coming. Gottes gutes Evangelium ist da und es fährt durch unsere Zeit. Und unsere Einladung gilt es auszusprechen an alle, die wir auf dem Weg treffen. Steig ein, dieser Zug, der erreicht den richtigen Bahnhof. Hier bist du nicht am falschen Bahngleis und hier kannst du nicht in die falsche Richtung fahren. Dort, wo du in Gottes Gospel Train einsteigst, dort, wo du dem Evangelium vertraust, da kriegt dein Leben die richtige Richtung. Also, liebe Schwestern und Brüder, kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, entmutigt über die weltweiten Entwicklungen zu sein und auch nicht erschreckt über ganz persönliche Lebenswendungen im Blick auf Krankheiten, Verluste oder was auch immer uns das Leben schwer macht, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern erhobenen Hauptes Zeugen Jesu Christi sein von seiner Liebe, Freundlichkeit und von seiner Barmherzigkeit. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Bei mir ist das schon lange her, über 50 Jahre, dass dieses Evangelium mich erreicht hat und dass ich gemerkt habe, ja, das gilt mir und Jesus wartet auf eine Antwort von mir. Und ich habe ihm zugesagt, ja, du sollst der Herr meines Lebens sein. Und dann sind 60 Jahre ins Land gezogen. Da steckt viel drin an Erfahrung und Erlebnissen. Und ich muss euch sagen, da habe ich mich immer wieder auch auf Jesus verlassen, aber nicht nur auf ihn. Ich vergesse nie so dieses Bild, ich weiß gar nicht, das war bei einem Brand in Spanien gewesen. Da rückte das Feuer aus dem Wald an Häuser ran und da stand einer mit dem Gartenschlauch und versuchte sein Häuschen vor diesem riesigen Brand mit dem Gartenschlauch zu retten. So bin ich mir dann auch manchmal in meinem Leben vorgekommen, dass ich mit meinen kleinen Möglichkeiten den Gartenschlauch habe, versucht mein Leben einigermaßen ins Reine zu bringen. Nichts von den Verheißungen gesehen, die mir Jesus zugesprochen hat und habe wenig drauf gesetzt, was er mir versprochen hat. Aber wenn ich es recht bedenke, gerade auch noch mal vom Ende her sehe, muss ich sagen, diese Entscheidung, die ich damals getroffen habe, war die beste Entscheidung meines Lebens. Und über den langen Weg habe ich die Erfahrung gemacht, es mag sein, dass ich die ein oder andere innere halbe Viertelteilskündigung ausgesprochen habe, gekündigt habe ich nie. Aber habe ich die Erfahrung gemacht, Jesus stand und steht zu seinem Wort jede Minute. Wenn es dir ähnlich geht, dass du eigentlich unsicher bist und sagst, Mensch, ja, ich bin auch mal so gestartet, ich weiß noch, wie euphorisch das war, wie das mein Leben umgekrempelt hat, auf einmal zu wissen, ich habe Vergebung der Schuld, ich gehöre zu Jesus. Da war etwas von diesem Frieden da, den er verheißen hat und eine unglaubliche Freude hatte mich gepackt. Da ist so vieles drüber gegangen über die Laufe der Jahre, aber dennoch, wenn du weißt, wenn du das erlebt hast und du weißt, ja, das ist meine Entscheidung, das, was ich will. Und ich lasse mich jetzt nicht beeindrucken von dem, was daneben gegangen ist, sondern ich schaue auf das, was ich will, nämlich zu Jesus zu gehören. Dann mach's heute nochmal fest. Sag's Jesus nochmal. Ich spreche gleich ein Gebet, langsam, und wenn du möchtest, kannst du das einfach leise für dich mitbeten. Und du erneuerst die Entscheidung, ist kein neuer Anfang, sondern erneuerst die Entscheidung. Und es ist eine tragfähige Entscheidung. Als ich mit 15 damals Jesus zugesagt habe, dass ich mit ihm leben will, wusste ich gar nicht, was das heißt. Heute, 60 Jahre später, weiß ich es besser. Umso wichtiger ist es mir, ihm aber zu sagen, und gerade wegen der Höhen und Tiefen meines Lebens will ich dir gehören, weil ich weiß, außer dir trägt nichts in dieser Welt und trägt nichts mein Leben. Wenn du möchtest, bete in der Stille mit. Ich bete. Herr Jesus Christus, hab du herzlich Dank für dieses wunderbare Wort. Du hast die Macht und du bist der Herr, die Menschheitsgeschichte zum Ziel zu führen. Und zu dieser Menschheitsgeschichte gehöre auch ich. Und auch mein Leben willst du zum Ziel führen. Ich habe dir mal gesagt, dass du der Herr meines Lebens sein sollst. Und ich danke dir dafür, dass ich das erkennen durfte. Du kennst den Weg, den wir miteinander gegangen sind. Meine großen Versprechen und auch mein großes Versagen. aber ich kenne deine Liebe und deine Treue. Ich kenne und habe sie je und je mehr kennengelernt, deine Barmherzigkeit. Deswegen sage ich dir heute, das, was wir damals besprochen haben, das gilt. Und ich danke dir dafür, dass ich dein bin und dass du mein Leben hineinführst in die Ewigkeit. Amen.